Ich darf alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Und das Handy habe ich nicht hier, weil ich da jetzt neben meiner Predigt WhatsApp-Chat mache oder irgendetwas, sondern das ist ein Timer. Der ist eingestellt auf 35 Minuten und dann ist fertig. Dann ist es so programmiert, dass alles runterfährt. Der Livestream hört auf und alles ist weg. Gut, ja. Der Predigttext heute lautet: Kleider machen Leute. Ich glaube, dieses Sprichwort kennen wir. Und dieses Sprichwort benutzen wir auch immer wieder in diversen Situationen, wo wir das zum Ausdruck bringen wollen, was eben dieses Sprichwort sagt. Und richtig berühmt geworden ist es durch eine Novelle von Gottfried Keller mit dem gleichnamigen Titel. Und jetzt Zürich, Zürcher Unterländer. Wo kommt der Gottfried Keller her? Ui, super. Also das ist bekannt. Genau, das ist also wirklich in unmittelbarer Umgebung zu Bülach. Bitte? London, ne? In dem Fall war es Glattfelden. Das wurde 1874, wurde diese Novelle, diese Erzählung erstmals publiziert. Und ich weiß nicht, wer die kennt, aber es ist eine recht lustige Geschichte. Und zwar geht es um einen bettelarmen Schneider, dessen einziger Besitz schöne Kleider sind. Und das ganze Geschichte ist eine Verwechslungskomödie, wo dieser arme Schneider aufgrund seiner schönen Kleider für einen Grafen gehalten wird und es geht dann turbulent hin und her mit der Liebesgeschichte und alles, was dazugehört. Aber der entscheidende Punkt ist der: obwohl er bettelarm war, wurde er aufgrund seiner Kleidung als eine wichtige Persönlichkeit, als eine reiche Persönlichkeit wahrgenommen. Und das ganze Dorf ist ihm zu Füßen gelegen. Und dieses Sprichwort will ja zum Ausdruck bringen: gepflegte, gute Kleidung fördert das Ansehen. Oder man könnte das auch ein bisschen anders darstellen: die Identität eines Menschen hängt auch mit seiner Kleidung zusammen, beziehungsweise die Kleidung mit seiner Identität. Das heißt, wir kleiden uns so, wie wir wahrgenommen werden wollen, zum Beispiel sportlich oder eben mit Anzug, ja, nobel oder adrett, dann sagt man ordentlich, oder der ist bewusst leger, lässig angelegt, reich, arm und so weiter und so fort. Also wir wissen, was damit gemeint ist. Und jetzt komme ich zu unserem Predigttext und wir werden dann schon beim Lesen merken, was das mit dem zu tun hat oder wo der Anknüpfungspunkt ist. Kolosser 3, die Verse 5 bis 14 lese ich uns vor. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Er wird die treffen, die ihm nicht gehorchen. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und schändliches Gerede. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten wie ein Kleid ausgezogen. Die Bettelkleider ausgezogen. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, schöne Kleider. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der ständig erneuert wird. So entsprecht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder Freibürger seid, sondern auf Christus, der alles umfasst und in allem ist. weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr euch vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Oder das Wichtigste ist von allem ist, sich mit Liebe zu bekleiden und so weiter. Der Predigttext spricht also von dem alten Menschen, den wir wie ein Kleid ausgezogen haben, abgelegt haben, und dem neuen Menschen, den wir angezogen haben. Wir haben das ärmliche, schmutzige und verschwitzte Gewand abgelegt. So könnte man sich das vorstellen. Jeder, der manuell arbeitet, der weiß, wovon ich spreche. Dass man dann froh ist, diese Kleider abzulegen. Und man duscht sich, man wäscht sich. Das ganze Unreine wird abgewaschen, man fühlt sich wieder frisch. Man, wie die Schrift einmal sagt, man verwendet wohlriechende Salben. Und man fühlt sich wie neu geboren. Man hat die neuen Kleider angelegt, angezogen. Und von da, davon spricht dieser Text. Und die Frage, die uns begleiten wird, in dieser Predigt, ist die Frage, wie wollen wir begleitet sein? Welche Art von Kleider wollen wir tragen? Oder wir können das auch mit dieser Novelle in Verbindung bringen, wer wollen wir sein? Wer sind wir und wer wollen wir sein? Und ich möchte auf drei Aspekte eingehen. Das erste, was noch ein bisschen auf diese alten und neuen Kleider einzugehen. Dann aber auch die Frage zu stellen, weil der Text einen scheinbaren Widerspruch in sich hat. Wie ist das nun, wenn ich bereits den alten Menschen ausgezogen habe oder den neuen Menschen angezogen habe? Warum muss ich dann noch zusätzlich etwas anziehen, wie die Liebe, wie wir gelesen haben? Und zum Schluss dann, wir wollen bewusst die neuen Kleider anlegen. Ja, beginnen wir mit diesem alten und mit dem neuen Menschen. Das ist eine Begrifflichkeit, sind Begriffe, die die Bibel verwendet, um etwas auszudrücken, um eine geistliche Realität auszudrücken, nämlich die, dass wir, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir Christen sind, dann haben wir einen neuen Menschen angezogen. Das ist es, was diese Begrifflichkeit, dieser Vergleich ausdrücken will. Und sie will damit ausdrücken, diese Begriffe wollen ausdrücken, dass hier tatsächlich etwas geschehen ist. Also es ist nicht nur eine theoretische Vorstellung, sondern hier ist tatsächlich etwas geschehen. Und das Bild mit dem Kleid zeigt uns nur, dass etwas geschehen ist. In diesem Kolosserbrief gibt es noch mehrere andere Begriffe, mit denen diese neue Wirklichkeit ausgedrückt werden soll. Zum Beispiel haben wir in der Schriftlesung gehört, dass wir mit Christus gestorben sind. Ziemlich dramatische Ausdrucksweise. Wir sind mit Christus gestorben, und sterben ist ein unwiderruflicher Einschnitt in das Leben. Es ist das Ende des Lebens, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und der Kolosserbrief lehrt uns, dass wir mit Christus gestorben sind. Und der Text sagt nun, dass wir unsere irdischen Dinge töten sollen. Also wir sind gestorben, Vergangenheitsform. Wir sollen die irdische Natur, oder in anderen Übersetzungen heißt es Glieder, töten. Das ist in der Gegenwartsform. Und da scheint einem ein Widerspruch vorzuliegen. Wenn ich schon tot bin, warum soll ich dann noch etwas töten? Und das werden wir dann bei den Kleidern genauso sehen. Also das ist eine Begrifflichkeit, wir sind mit Christus gestorben. Dann heißt es an anderer Stelle einmal, dass wir Christus empfangen haben. Oder es heißt auch im Kolosserbrief, dass Christus in uns ist. Und dass das die Hoffnung der Herrlichkeit ist, dass Christus in uns ist. Es ist wiederum etwas Neues in unser Leben hereingekommen, das hier vorhanden ist, eine Realität, die wir zwar mit unseren Augen vielfach nicht sehen können, aber sie ist da. Wenn ein Mensch sich bekehrt hat, dann ist Christus in uns. Andere Bibelstellen nennen das eine Neugeburt, eine geistliche Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Also Christus ist durch den Heiligen Geist in uns. Das ist also die zweite Beschreibung, durch die ausgedrückt wird, dass etwas völlig Neues mit uns geschehen ist. Und es ist so wichtig, dass wir das festhalten. Und jetzt haben wir eben dann diese Begrifflichkeit, diesen Vergleich mit dem Ausziehen eines alten Kleides, eines zerfetzten Kleides, eines verschwitzten Kleides, vielleicht auch eines stinkenden Kleides. Das ziehen wir aus, das haben wir ausgezogen. Und wir ziehen ein neues Kleid, den neuen Menschen wie ein Kleid an. Das finden wir hier in den Versen 9 und 10. Und wie gesagt, auch hier ist diese etwas eigentümliche Ausdrucksweise, dass wir, obwohl wir den Menschen bereits ausgezogen haben, aufgefordert werden, Dinge wie ein Kleid abzulegen. Und ich möchte hier bereits den ersten Hinweis geben, nämlich man könnte sagen, weil wir den alten Menschen ausgezogen haben, deswegen können wir diese Dinge ablegen. Also wir haben den alten Menschen ausgezogen, Vergangenheitsform, deswegen können wir das ablegen, was zu diesem alten Menschen gehört. Und umgekehrt, weil wir den neuen Menschen angezogen haben, können wir aktiv annehmen und anziehen, was zu diesem neuen Menschen gehört. Also da haben wir wiederum diese Begriffe des Bekleidens, nämlich wir sollen uns bekleiden mit diesen neuen Dingen und wir sollen uns auch mit der Liebe bekleiden. Und nun möchte ich eben auf diesen scheinbaren Widerspruch kurz eingehen. Also ich habe schon gesagt, es ist ein scheinbarer Widerspruch, der eine wichtige himmlische Wahrheit offenbart. Und zwar die Wahrheit, dass wir das töten sollen, was zur irdischen Natur gehört, hat der Text gesagt. Und dass wir das suchen sollen, was droben im Himmel bei Christus ist, das sollen wir suchen. Und Christus ist ja nicht nur im Himmel, haben wir gehört, sondern Christus ist in uns. Und das ist jetzt etwas, was uns immer und immer wieder zu schaffen macht, dass wir Menschen, wir Christen, muss ich jetzt betonen, dass wir Christen zwei Naturen gleichzeitig in uns haben. Es gibt diese irdische Natur und es gibt die himmlische Natur. Und jetzt geschieht eben das, dass das Neue in das Alte hineinkommt. Das Neue kommt in das Alte rein. Und es gibt hier einen Bereich sozusagen, der sich überlappt. Und das ist das, was wir ja, nachdem wir uns sehnen, dass unser Ich, unsere Identität geprägt ist von dem Himmlischen. Aber da gibt es noch diesen alten Leib. Mit meiner Bekehrung bin ich nicht tot umgefallen und mein Leib hat sich in Luft aufgelöst, sondern der Leib ist noch da. Und es ist sehr dramatisch im Römerbrief, und das möchte ich dann gerne am Mittwoch genauer noch betrachten. Da sagt Paulus, dass in diesem irdischen Leib die Sünde wohnt. Wirklich eine dramatische Aussage. Da wohnt die Sünde drinnen, in diesem irdischen Leib, in dieser alten irdischen Natur. Aber es gibt die himmlische Natur, die bereits in uns ist durch den Heiligen Geist. Paulus sagt zum Beispiel mal, der Heilige Geist ist das Angeld, die Vorauszahlung. Eine Vorauszahlung gibst du jemand, du kaufst dir ein Auto, das kostet, ich sage jetzt eine Hausnummer, 30.000 Franken. Und damit der Verkäufer sieht, dass du es ernst meinst, gibst du ihm auf der Stelle 5.000 Franken. Und du sagst, den Rest, den gebe ich dir dann am Montag, wenn ich wiederkomme, das Auto zu holen. Und so ist der Heilige Geist ein Angeld. Das ist da. Das kann ich anschauen, die 5.000 Franken. Aber ich weiß, es kommt noch mehr. Es kommt, die Fülle des Himmlischen kommt noch. Und jetzt ist aber genau dieser Konflikt, den wir erleben als Christen, wird jetzt sichtbar. Das Alte ist nicht automatisch weg, wann das Neue kommt. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe mich ertappt, als ich ja schon bekehrt war, dass ich geflucht habe. Es war einfach da. Und ich musste bewusst sagen, du brauchst nicht mehr fluchen. Aber das Fluchen war da. Und wenn ich in eine ähnliche Situation wiedergekommen bin, war wieder dieser Impuls da zu fluchen, weil das Alte noch da war. Es ist nicht automatisch weggegangen. Und so erleben wir, und das ist teilweise sehr frustrierend für uns als Christen, wir erleben Streit, Zwist. Und wir sagen uns, wie kann das sein? Jetzt bin ich Christ. Wir sind in der Gemeinde und wir erleben Streit. Das ist frustrierend, das tut uns zutiefst weh. Aber es geht noch weiter. Es gibt Geschwister, Christen, die sind geprägt von Süchten. Pornosucht, wo wir dann am Samstag diesen Abend haben, das ist eine totale Frustration für einen Mann, der pornosüchtig ist. Er sagt, jetzt bin ich Christ und bin in dieser Sucht gefangen. Wie gibt's das? Geltungssucht ist auch eine Sucht oder Habsucht ist auch eine Sucht. Alkoholsucht, Drogensucht, was es alles gibt. Und man verzweifelt schier, weil man keinen Sieg hat. Man sagt, wie kann das sein? Jetzt bin ich ein neuer Mensch in Christus und das Alte ist immer noch da. Und es kann so weit führen, dass wir verzweifeln. Es kann aber auch dazu führen, dass wir sagen, wir brauchen noch eine weitere Geistausgießung. Wir brauchen noch einmal eine neue Salbung des Geistes. Eine Geistestaufe oder ein neues Kommen des Heiligen Geistes. Und wahrscheinlich kennen viele von euch das, dass das die Erklärung in der charismatischen Bewegung ist. Da sagt man, der einzige Grund, warum du noch nicht vollkommen bist, sozusagen, ja, ist, weil du nochmal den Geist brauchst. Und dann wird alles Mögliche unternommen, um sozusagen den Heiligen Geist nochmal zu bekommen. Aber das ist einfach nicht wahr. Der Heilige Geist, den bekommen wir bei unserer Bekehrung. Da werden wir ein neuer Mensch. Da ziehen wir den neuen Menschen an. Völlig egal, welchen Vergleich wir aus der Heiligen Schrift verwenden. Er ist bereits da. Das Neue ist da, aber das Alte ist einfach immer noch da und ist eine Realität. Und das ist ein Kampf. Das ist eine Spannung, die wir haben. Und in dieser Spannung leben wir. Und jetzt ist es eben so, dass wir den Text wirklich genau lesen müssen. Der Text sagt nicht, wenn ihr euch bekehrt, dann fallen automatisch alle schlechten Sünden, Dinge von euch ab. Das sagt der Text nicht, sondern der Text sagt, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Zieht all das aus. Und ich habe hier die Liste gemacht, damit wir das so richtig vor uns sehen, tötet die Glieder, zieht aus, legt ab sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste, Habgier, Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen. Also bei den Oberen werden vielleicht viele nur sagen, ja, mit dem habe ich nichts zu tun. Aber dann geht's runter. Beleidigungen, Bosheit, schändliches Reden, Lügen, Betrügen. Und da wird's dann schon enger, weil wir merken, ja, das ist auch vorhanden. Und da sagt jetzt Paulus, tötet das. Zieht es aus wie einen alten Mantel. Jesus sagt zum Beispiel, nehmt mein Kreuz, also nehmt euer Kreuz auf euch. Kreuz ist ein Tötungsinstrument. Da gibt es etwas zum Abtöten. Und bedenkt, dass Paulus diese Liste Christen vorlegt. Christen legt er diese Liste vor und sagt, legt das ab, tötet das. Und zwar, ihr könnt das ablegen, weil ihr den alten Menschen abgelegt habt. Deswegen ist das möglich. Oder umgekehrt, weil ihr den neuen Menschen angezogen habt, deswegen könnt ihr diese positive Liste an Eigenschaften anlegen. Jemand, der den neuen Menschen nicht in sich hat, der kann diese Dinge nicht in der Tiefe und in der Art und Weise anziehen und anlegen, wie ein Mensch, der das neue Leben in sich hat. Früher oder später wird offenbar werden, dass er wie dieser Bettler ist, der zwar schöne Kleider versucht anzulegen und schöne Kleider hat, aber die Substanz ist nicht da. Und so sagt Paulus einmal, wenn ihr all diese Dinge tut, aber keine Liebe habt, dann nützt es euch nichts. Dann ist es nicht das, was Gott eigentlich will. Und dahin streben wir. Und dahin ist unser Verlangen. Und dahin wollen wir gehen. Es ist nicht automatisch da. Es ist ein Gebot an uns, dass wir das tun sollen. Ich kann auch nicht beten, wie soll ich das ausdrücken, Gott schenke mir Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Aussage jetzt was anfangen könnt, weil wir beten, glaube ich, immer wieder mal so, Gott schenke mir Liebe. Und ich sehe dann vor meinem inneren Auge den Vater im Himmel, der sagt, ich hab's dir schon geschenkt. Ich hab's dir schon geschenkt. Bei der Bekehrung durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen. Wie sollen wir dann beten? Ich glaube, wir sollen beten, Herr, ich möchte jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes das Gebot der Liebe umsetzen. Ich möchte jetzt im Gebet den Bruder, die Schwester segnen. Mit der ich Schwierigkeiten habe. Ich möchte sie segnen. Ich möchte sie lieben in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was Gott von uns will. Und das Interessante ist, dass wenn wir das tun, dann schenkt uns Gott das. Dann merken wir, wie sich unsere Gefühle, weil wir missverstehen oft Liebe mit Gefühlen. Wisst ihr, was ich meine? Aber Liebe im biblischen Sinn ist ein Gebot, liebt einander. Und er tragt einander. Das ist ein Gebot. Aber das Schöne ist, wenn ich gehorsam bin, wenn ich es tue, dann schenkt Gott auch das Gefühl. Mal mehr, mal weniger. Ich meine, wir brauchen uns da nichts vormachen. Aber der Punkt, auf den ich raus will, ist der, jetzt geht es darum, gehorsam zu sein und sagen, weil Gott mich neu gemacht hat, deswegen will ich jetzt lieben. Deswegen will ich jetzt barmherzige Zuneigung haben, Güte, Demut, Milde, Geduld, Vergebung. Dreimal im Text. Er sagt, weil Christus euch vergeben hat, vergebt auch ihr euch. Und eine, ein Vers in diesem Kolosserbrief, der lautet: Christus in uns oder Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Geschwister, das gibt mir Hoffnung, weil wenn ich in mich reinschaue, wenn ich mich beobachte, mein Wesen, dann ist es mir oft zum Verzweifeln. Die Hoffnung, die ich habe, die habe ich in Christus. Ich weiß, wie immer ich mich fühle, ich weiß, was immer ich auch im Moment getan habe, Christus ist da. Ich kann die Vergebung in Anspruch nehmen. Ich kann neue Kraft bekommen durch den Heiligen Geist. Das ist meine Hoffnung. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nun kommen wir zum dritten Punkt, nämlich, dass wir ganz bewusst diese Kleider anlegen wollen. Ein Geheimnis des siegreichen Lebens ist es, den himmlischen Teil in uns zu stärken, also den neuen Menschen anzuziehen, und den irdischen Teil unserer Persönlichkeit zu schwächen, auszuziehen. Also hier habe ich das jetzt versucht, jetzt sind die Dinge schon näher zusammengekommen. Das Neue ist stärker in mich hineingekommen, ich habe es zugelassen sozusagen, und der überlappende Bereich ist jetzt größer geworden. Und das ist genau das, was Paulus möchte, dass wir tun. Das Alte ablegen, das Neue anlegen. Und in Vers 10 hat er gesagt, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Und jetzt eine ganz wichtige Information, der ständig erneuert wird. Der ständig erneuert wird. So entspricht ihr immer mehr Wachstum dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Gott sieht uns schon in vollkommener Art und Weise, weil Christi Blut uns reingewaschen hat. Und wir sind noch auf dieser Erde, wo wir den alten Menschen noch mit uns herumtragen. Und jetzt geht es darum, dass dieser neue Mensch ständig erneuert wird. Geschwister, und da braucht es Geduld. Da braucht es Geduld, da braucht es Wachstum. Die Bibel hat dafür ein Wort, das nennt sich Heiligung, dass wir zunehmen in dem Neuen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber es ist eigentlich kein Grund zum Frust, wie ich vorher schon gesagt habe. Frust ist an sich nicht angezeigt, weil wir ja Hoffnung haben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz noch darauf hinweisen, wie wir in dem Prozess der Heiligung vorankommen, wie wir diesen neuen Menschen ständig erneuern können. Und das sind jetzt die Verse, die schon vorgelesen wurden, die Verse 16 und 17 aus dem Kapitel 3 vom Kolosserbrief, wo es heißt, das Wort des Christus wohne reichlich unter euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt oder auch ermutigt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das ist eine kurze Antwort dafür, wie der neue Mensch in uns erneuert werden kann. Und ich habe es nochmal farblich ein bisschen herausgehoben. Das erste ist das Wort des Christus. Das ist es, was Paulus sagt, das soll reichlich unter euch oder in euch wohnen. Reichlich. Also keine Fastenkost, sondern wirklich Fleisch am Teller. Ja? Wir verlassen die Milch und kommen zum Fleisch. Kräftige Nahrung, reichlich, sodass wir wachsen können. Und der Vergleich mit dem Essen ist wirklich sehr, sehr gut. Weil wenn ich heute einen Braten esse, das ist jetzt übertrieben, halbes Kilo, obwohl ich war mal in den USA in einem Restaurant, da sind Plaketten gewesen von Leuten, die ein Kilo Fleisch gegessen haben. Ich habe mir gedacht, wie schaffen die das? Aber eines kann ich euch sicher sagen, diese Menschen waren am nächsten Tag nicht ein Kilo schwerer. Sondern die Nahrung, da war ein Durchsatz, oder auch die kleinen Kinder essen ja wie die Drescher. Ja? Aber sie wachsen nicht in derselben Geschwindigkeit, sonst würden sie bald platzen. Sondern sie nehmen Nahrung zu sich, holen sich aus der Nahrung das raus, was sie brauchen, sozusagen was der Körper braucht, und wachsen. Und so ist es auch bei uns. Wir lesen die Bibel, wir lesen die Bibel, wir lesen die Bibel, und immer wieder neue Dinge kommen und werden uns bewusst. Und so wachsen wir und so lernen wir und so werden wir erneuert. Und er sagt, Lehre, Ermahnung, Ermunterung ist dasselbe Wort. Und was ich schön finde, ist, dass rein vom Grundtext auch das Singen dazu gehört. Wir singen auch das Wort Gottes in unseren Herzen, mit unseren Herzen. Und auch das Singen des Wortes Gottes führt dazu, dass der neue Mensch erneuert wird, ständig. Das ist also das eine. Und diese Elemente, Wort und Lied, die haben wir im Gottesdienst. Der Gottesdienst ist geprägt vom Wort und vom Lied. Nicht nur, es gibt noch andere Elemente, aber das sind ganz wichtige Elemente. Und diese beiden Elemente, Wort und Lied, und ich möchte jetzt vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, Gebet, haben wir auch in unserer stillen Zeit. Die stille Zeit. Das sind so Elemente, die werden immer unpopulärer. Machst du noch stille Zeit? Machst du noch stille Zeit? Ah, das brauche ich nicht mehr. Irrtum. Ich mache seit über 40 Jahren stille Zeit und das ist mein Lebenselixier. Das ist mein Lebenselixier, wo Gott zu mir sprechen kann und wo ich ihm antworten kann im Gebet. Und ich habe das Anliegen, dass wir uns auch in den weiteren Wochen mit diesem Thema der stillen Zeit auch miteinander beschäftigen werden an den Mittwochen, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir erneuert werden. Aber es geht noch weiter. Er sagt, auch was ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus. Und das bedeutet, ich tue es nicht in meinem Namen. Das würde bedeuten, in meinem Namen würde bedeuten, ich bin so stark, ich bin so gescheit, ich kann die Werke Gottes tun. Und da sagt die Bibel, nein, das geht nicht. Sondern was ihr tut, im Wort und im Werk, im Namen Jesu. Jesus, du bist da. Jesus, du kannst mich verändern. Du kannst mir die Kraft schenken, im Wort und im Werk zu sein. Und dann das Dritte, Gott, dem Vater dankbar zu sein. Dankbarkeit als Grundhaltung, dass mein Leben in der Hand Gottes ist und dass Gott es gut mit uns meint und dass er voller Güte mit uns handelt. Das sind die drei Elemente, das Wort Gottes reichlich unter uns, das Tun im Namen Jesu und die Dankbarkeit unserem Vater im Himmel gegenüber. Komm zum Schluss. Wir haben begonnen mit dieser Novelle von Gottfried Keller über den armen Schneider mit den schönen Kleidern, der also als Fürst, als Graf wahrgenommen wurde. Aber die Geschichte, wer sie kennt, weiß, die fliegt auf. Es fliegt auf. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass du dein Leben lang den Betrug durchhältst. Bei uns ist es umgekehrt. Wir werden nicht durch unsere Kleider als Christen offenbar, also wenn ich jetzt wiederum diese Liste hernehme, ich wäre nicht dadurch Christ, indem ich brav bin und all das verzweifelt und krampfhaft irgendwie umsetze. Dadurch werden wir nicht Christen, sondern wir werden Christen, indem wir uns bekehren und indem Gott uns rettet von unserem alten Menschen und uns rettet vom Gericht und vom Zorn Gottes. Es kommt etwas Neues in unser Leben hinein und weil wir neu sind, legen wir nun diese neuen Kleider an. Also in dieser Novelle gesprochen, hätte der arme Schneider zuerst von einem Graf adoptiert werden müssen und dann hätte er die guten Kleider bekommen und dann hätte es zusammengepasst. Und genauso will es Gott mit uns. Weil wir Gotteskinder sind, weil wir Königskinder sind, können wir ein königliches Gewand anlegen. Und mir ist es so wichtig zu sagen, das ist kein frommer Wunsch. Ja, aber es wäre ja so schön, aber es funktioniert nicht. Ich kann euch nur sagen, es funktioniert. So, fertig. Aufgepasst, es fährt alles runter. Es funktioniert. Christus in uns, das ist unsere Hoffnung. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein gewaltiges Erlösungswerk getan hast in uns und durch uns, in uns, durch Jesus Christus in uns, dass der Heilige Geist in uns wohnt, seit dem Moment, da wir Buße getan haben, da wir uns bekehrt haben, da du in unser Leben gekommen bist. Herr, es ist gewaltig. Herr, und wir erleben eine neue Kraft in uns, die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, und ich sehne mich danach, dass wir in dieser Kraft des Heiligen Geistes leben, dass das Alte einfach weichen muss, dass wir das Alte ablegen und dass das Neue immer sichtbarer wird, offenbarer wird, sodass wir eine Schar von Menschen sind, die mit neuen Kleidern bekleidet sind. Wie du uns jetzt schon siehst. Ich bete darum, dass diese gewaltigen Wahrheiten sich verinnerlichen, dass du sie uns vertiefst, in uns vertiefst. Amen.